Nun, euch nicht als Zuhörer, also ich muss erstmal euch präsentieren, worum es eigentlich geht, und dann müsst ihr sehen, dass ihr damit anfangen könnt. Das Thema ist eigentlich das, wie kann man Hindernisse auf dem Weg des spirituellen Lebens überwinden. Das ist ein Thema, was von großer Relevanz ist hier, denn alle, die sich eingefunden haben für dieses Seminar, sind soweit das Auge reicht, solche, die sich mit dem spirituellen Leben schon in der einen oder anderen Weise auseinandergesetzt haben und die auf ihrem Wege bestimmt schon gesehen haben, dass manchmal einfach auf dieser inneren Reise Berge überwunden und Täler durchquert werden müssen. Und mit dem Seminar hoffe ich, euch einfach Handwerkszeug in die Hand zu geben, um A, die Hindernisse zu erkennen, nicht in Panik zu geraten, wenn sie auftreten, und C, drittens, sie in einer Haltung des fröhlichen und enthusiastischen spirituellen Kriegers zu überwinden. Nun, ich weiß, dass manche von ihrer Natur her mit dem Begriff Krieger, auch wenn er relativiert und in einen ganz anderen Bereich gehoben wird, also mit dem Begriff spiritueller Krieger, nicht viel anfangen können. Und es geht mir nicht um diesen Begriff, sondern geht mir eigentlich um den Reisenden, der Hindernisse auf dem Weg überwindet. Wir werden viele Geschichten hören dabei. Wir werden auch Zeiten haben, wo wir belustigt über unsere eigenen Schwächen, aber auch Stärken lächeln werden. Und wir werden Zeiten haben, wo wir tief fragen werden, also das ist die Hoffnung, was bei uns im Inneren vor sich geht und was noch zu bewältigen ist. So, als eingehenden Text haben die Organisierenden dieses Seminars den 68. Vers des 18. Kapitel gewählt, und den wollen wir jetzt zuerst schauen in Sanskrit und dann in der Übersetzung hören. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ohne Zweifel. Demjenigen, der dieses höchste Geheimnis den Gottgeweihten erklärt, ist reiner hingebungsvoller Dienst garantiert. Und am Ende wird er zu mir zurückkehren. Erläuterung. Im Allgemeinen wird dazu geraten, die Bhagavad Gita nur unter Gottgeweihten zu erörtern. Denn diejenigen, die keine Gottgeweihten sind, werden weder Krishna noch die Bhagavad Gita verstehen. Diejenigen, die Krishna, wie er ist, und die Bhagavad Gita, wie sie ist, nicht akzeptieren, sollten nicht versuchen, die Bhagavad Gita nach ihren Launen zu erklären, wodurch sie nur Vergehen auf sich laden. Die Bhagavad Gita sollte denen erklärt werden, die bereit sind, Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. Die Bhagavad Gita ist nur für Gottgeweihte bestimmt und nicht für philosophische Spekulanten. Doch jeder, der ernsthaft versucht, die Bhagavad Gita so zu präsentieren, wie sie ist, wird im hingebungsvollen Dienst Fortschritt machen und die Lebensstufe reiner Hingabe erreichen. Als Ergebnis solch reiner Hingabe wird er mit Sicherheit nach Hause zu Gott zurückkehren. Ich habe eine total gute Idee. Wenn du vielleicht mit dem Emanuel hier hingehst, denn da kann man ihn so ein bisschen zum Rasten hinlegen. Im Ernst, das ist aber doch für Kinder hier so schön, das ist wie eine Höhlenatmosphäre. Ist okay? Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Niravishesha Shunyavadi Paskatya Desatadine Jaya Shri Krishna Jaya Jaya Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, hier ziemlich am Ende der Bhagavad Gita spricht Krishna über die Verbreitung von spirituellen Wissen. Er sagt, dass derjenige, der es tut, am Ende zurück zu Krishna kommt. An einer anderen Stelle, schon viel vorher, hat er gesagt, Asangshayang Samagrang Man, dass diejenigen, die durch den Yoga des Krishna-Bewusstseins, des Bhakti-Yogas, ihn verstehen, sie können ohne alle Zweifel zurück zu ihm gelangen. Mit anderen Worten, sowohl derjenige, der spirituelles Wissen erklärt, als auch der oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, werden ohne Zweifel zurück nach Hause, zurück in die spirituelle Welt gehen. Diese Menschen, sowohl die Erklärer wie auch die Zuhörer, bilden immer eine kleine Gruppe innerhalb der materiellen Welt. In der Gita erklärt Krishna eine allmählich kleiner und kleiner werdende Auswahl. Er sagt, von vielen Tausenden von Menschen macht sich vielleicht einer für Selbstverwirklichung erklären und Vollkommenheit bemühen. Und von denjenigen, die sie erlangen, kennt vielleicht kaum einer mich in Tatvataha, in Wahrheit. Krishna Bewusstsein ist also, und das ist sehr wichtig, wenn man sich mit dem Thema befasst, eine Sache, die eine Rarität in dieser materiellen Welt darstellt. Und diese Rarität oder diese Seltenheit kann unter Umständen dazu führen, dass ein Mensch, der den Pfad des Krishna-Bewusstseins geht, mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert wird. Schwierigkeiten, die aus einer Umgebung kommen, die eben nicht den Pfad des Krishna-Bewusstseins geht. Srila Prabhupada sprach einmal vor einiger Zeit mit George Harrison, dem bekannten Gitarristen der ehemaligen Beatles-Popgruppe. George Harrison bekannte in diesem Gespräch eine Schwierigkeit. Er sagte, dadurch, dass er sich jetzt so intensiv mit dem Krishna-Bewusstsein befassen würde und Hare Krishna chanten würde, würde er manche von seinen Freunden verlieren. Und Srila Prabhupada beruhigte ihn in diesem Gespräch und sagte, dass dies zu erwarten sei. Und er versicherte aber George, dass er sich dennoch auf dem richtigen Weg befinden würde. Es kann sogar so sein, dass die alte Gemeinschaft oder Gesellschaft, mit der man Umgang gehabt hat, die neuen Verhaltensweisen eines jungen Transzendentalisten missbilligen. Zuerst sagte Prabhupada einmal, was unsere Bewegung betrifft, werden sie über uns lachen, dann werden sie die Devotees bekämpfen und zum Schluss akzeptieren. Das ist der normale Vorgang. Und er erzählte uns in diesem Zusammenhang eine humorvolle Geschichte mit Charlie Chaplin. Ein Film, den er in seiner Jugend gesehen hatte. In diesem Film nimmt Charlie Chaplin an einem gesellschaftlichen Ereignis teil, einen Ball. In den Pausen zwischen den Tänzen sind, so war es bei alten Bällen organisiert, wisst ihr, was Ball ist? Ball Dance, ein, wo man so tanzt mit vielen Leuten zusammen. Da setzt man sich dann auf die Bank mit seiner Tanzbegleiterin, also seiner Partnerin, und spricht romantische Worte. Und dann begegnet man sich nach einer dieser Pause, dieser Verkühlungspause, also dass man ein bisschen kühl wird, wieder in den Ballsaal und tanzt eine neue Runde. So, einige Jungs hatten auf die Bank, wo sich Charlie Chaplin hinsetzte, ein starkes Klebemittel gestrichen, sodass er, als er aufstand, sich seinen Schwalbenschwanz, das ist ein Frack, den man hat, der sich nach hinten so spaltet wie der Schwanz einer Schwalbe, der riss auf. Charlie registrierte das aber nicht und tanzte die neue Runde, worauf alle Leute sich ihn anschauten und anfingen zu kichern. Was ist das für einer? Der hat eine andere Kleidung an als wir. So Charlie Chaplin merkte, dass er also auffiel und ging dann in seine Garderobe, um zu sehen, was wohl war, und sah dann im Rückspiegel den Schwalbenschwanz, der also bis zur Hälfte oder so aufgerissen war. Kurz entschlossen nahm er die beiden Seiten des Fracks und riss sie bis zum Kragen auf. Und ging dann wieder in die nächste Runde und tanzte, wie Prabhupada sagt, very jubilantly, sehr, sehr jubilös, falls das schon ein deutsches Wort ist. Woraufhin alle Leute dachten, Mensch, der tanzt ja so enthusiastisch, das macht daran liegen, dass der einen so interessanten Frack hat. Und so gingen sie dann in der nächsten Pause allesamt in die Garderobe, um ebenfalls gut und enthusiastisch zu tanzen, und rissen sich ihren betreffenden Scheibenschwanz auf bis auf heraus zum Kragen. So lustig diese Geschichte ist, so sehr geht sie doch in die menschliche Psychologie hinein. Der Mensch ist ein Gesellschaftsmensch. Er nimmt einen Großteil seiner Inspiration aus der Gemeinschaft von anderen. Nun kommt es darauf an, wenn wir spirituelles Leben praktizieren, ob wir die Gemeinschaft von denjenigen, die den spirituellen Pfad nicht kennen und denen es seltsam vorkommt, ob wir uns von denen dieser Gemeinschaft beeinflussen lassen, oder umgekehrt, ob es uns gelingt, aufgrund tiefer philosophischer Überzeugungen ein spirituelles und überzeugend gelebtes Leben zu führen, was andere Leute überzeugt, dem Beispiel zu folgen. Seht Charlie an, in dem Beispiel. Er ließ sich nicht entmutigen, als er seine Andersartigkeit bemerkte, sondern stand zu der, machte es sogar noch deutlicher, ließ sich nicht entmutigen, da er aber so jubilös tanzte, so enthusiastisch sich bewegte, wurden die anderen angesteckt von diesem Enthusiasmus und folgten ihm. So, in der Ausübung des Krishna-Bewusstseins muss man sich von vornherein darüber bewusst sein, dass man anders ist. Man muss jetzt jedoch die philosophische Überzeugung haben, dass dieses Anderssein einen bestimmten Sinn erfüllt und gut ist für unser eigenes Leben. Das ist der Punkt, auf den es mir hier ankommt. Dieser Punkt spielt, so interessant er ist, auch eine tiefe Rolle bei der Kindererziehung. In Amerika gab es einmal einen jungen Devotee namens Haridas, der zur Schule ging, einer weltlichen Schule, da wohl in seiner Umgebung keine spirituelle Schule da war, und von den Kindern in der Schule immer wieder spöttelnd beobachtet wurde. Ach, was hast du denn für einen komischen Namen? Harry klingt doch viel besser als Harry das. Also wie Amerikaner sagen, wenn sie Harry lesen, so mehr Harry. Nicht? Und der Junge litt zusehends stärker darunter. Er bat seine Eltern, ihm den Ticker abzuschneiden. Dieses doch sehr das Zeichen eines Vaishnavas im Hinterkopf. Ja, und er fragte sie, warum habt ihr mir so einen inopportunen Namen gegeben? Vielleicht kennt ihr noch den Schlager von Johnny Cash. Hat Johnny Cash so einen Namen gekriegt in dem Schlager. Was? Sue. Yeah, the boy who was named Sue, he said. Nicht? Und da sang er dann zu seinen Eltern, also da war wohl ein Mann und er wurde doch von seinen Eltern Sue genannt, wie die Kurzform von Susanne, und sagte dann zu seinen Eltern, warum habt ihr mich Sue genannt? Ich habe nur Schwierigkeiten, jeder lacht über mich. Nicht? Das war also die Problematik von Haridas. Und es wurde so schlimm, der Junge kam mit seiner Vergangenheit nicht klar, seiner Krishna-bewussten Erziehung durch seine Eltern. Und es wurde dann von den Eltern in ihrem Wunsch, dem Sohn irgendwie zu helfen, etwas getan, was worüber man jetzt zweifacher Meinung sein kann. Er wurde jedenfalls zu einem Schulpsychologen gebracht und der Psychologe hat ihm glücklicherweise, also es sind Glückstreffer mit diesen Leuten, weil die sehr viel, sehr, sehr oft sehr wenig Verständnis für spirituelle Wissen haben und für die Ewigkeit der Seele. Glücklicherweise sagte er ihm, du bist nun mal anders. Es ist nicht verkehrt, anders zu sein in dieser Welt. Du hast ein Recht darauf, anders zu sein. Und irgendwie hat er ihm das so psychologisch, tiefenpsychologisch vermitteln können, dass der Haridas stolz wurde, also nicht stolz, aber dass er stand zu seinem Namen, Haridas, und zu seinen Eltern, die Krishna-Bewusstsein ausführten, und eigentlich auch zu seinem eigentlichen Interesse. Nicht so, wir als eine spirituelle Bewegung in dieser Zeit haben auch werden unseren Kindern diesen Punkt vermitteln müssen. Dieser sehr einfache Punkt, dass in einer Gesellschaft von anderen Voraussetzungen ausgegeben werden, nämlich dem materialistischen Verständnis des Lebens, man verstehen muss, warum man anders ist, warum wählt man den spirituellen Pfad. Und dann wird es ganz und gar einfach, zu dem spirituellen Leben zu stehen und die Schwierigkeiten aus der Gemeinschaft nicht Gottgeweihter können einfach auf, sie existieren überhaupt nicht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal, das ist etwas Persönliches, es war in Hamburg, auf den Jungfernstieg ging, jedoch in Transenthaler Kleidung eingekleidet. Nun müsst ihr wissen, dass ich in Hamburg recht bekannt war zu meiner Zeit, weil ich mich in entsprechenden, also meine kreativen Neigungen mich, also durch die ganze Stadt führten und auf der Suche nach dem geeigneten Ausdruck seiner Ideen, sagen wir es mal vorsichtshalber so, und da wirkliche Angst hatte, auf den Jungfernstieg zu gehen. Da geht also jeder, der in der Innenstadt ist, geht über den Jungfernstieg. Da muss man rüberlaufen. Das ist das Verbindungsglied zwischen Innen- und Außenalster, falls ihr Hamburg kennt. Und ich weiß noch so, ich stand da und habe gehofft, hoffentlich kommt Che nicht vorbei. Hoffentlich kommt Sue nicht vorbei. Hoffentlich kommt Michael nicht vorbei. Und hoffentlich kommen nicht die Mitglieder meiner ehemaligen Band vorbei. Und hoffentlich kommt nicht Dr. Förster vorbei, mein Deutschlehrer im Gymnasium. Hoffentlich, und irgendwie hat Krishna sie fast alle, nicht alle, vorbeigeschickt. Und ich stand also mit meiner Kleidung und hoffte, dass mich keiner wiedererkennt. Ich hätte, wenn es eine Decke gegeben hätte, mich unter die Decke verstaut. Aber fast alle sahen mich und lächelten humorvoll über mein neues Äußere. Das war nämlich völlig anders als das alte. Also es war wie zu unterscheiden wie der Tag von der Nacht. Farblich, von den Erscheinungsweisen her, also in jeglicher Hinsicht. Nicht? Und damals hatte ich mich dann geärgert über meine Beklommenheit. Ich hatte gedacht, ja, stehst du denn nicht zum Krishna-Bewusstsein? Was ist denn mit dir jetzt plötzlich, dass du so charakterschwach reagierst? Ich hatte mich wirklich geärgert, aber das Gefühl ist, glaube ich, nur, wie wir alle wissen, allzu menschlich. Wenn wir mit unserem alten Gesellschaftskreis zusammenkommen und jetzt anders sind, dann kriegen wir ja eins nicht, auf dem, dass wir lange Zeit gehofft haben, das uns genährt hat, wie die Muttermilch das Baby, nämlich gesellschaftliche Anerkennung. Wenn das ein versagt ist, wird es manchmal schwierig. Es gibt den Roman der Mann ohne Land, und es handelt von einem Amerikaner, der, diesen Roman, der ausgeschlossen wird aus Amerika. Der Präsident sagt ihm, du bist nicht geeignet, ein Amerikaner zu sein. Du bist nicht qualifiziert dazu. Und er geht also Schimpf und Schande aus dem Land oder lebt, glaube ich, noch im Land und fühlt sich also völlig orientierungslos. Seine falsche Identifikation ist zerstört. Und er leidet psychische oder emotionelle Schwierigkeiten. So, dadurch, dass man einen Schritt ins spirituelle Leben macht, verliert man sehr oft Anerkennung von den Materialisten und gleichzeitig jedoch bewegt man sich aus der Anonymität heraus. Ein Devotee kann man erkennen, der fällt auf, den sieht man. Oder ein Freund Krishnas, wenn der an die Geburtstagstafel kommt und sagt, Fleisch essen ist Maya und Sex ebenso, fällt auch auf. Nicht? Was ist denn Maya? Du denkst doch nicht, du bist etwas Besseres. Und sofort geht das los. Eine Serenade von verschiedenen Vorhaltungen. Deswegen ist es sehr wichtig, im spirituellen Leben tiefe spirituelle Überzeugung zu haben, aus denen heraus man weiß, warum man Dinge tut und aus denen heraus man vor allen Dingen auch die nötige Kraft schöpft. Ich meine jetzt nicht nur, dass Hindernisse von außen kommen, das heißt von der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. Sehr oft sind Hindernisse in uns selber auch drin. Wir merken plötzlich auf dem spirituellen Pfad, dass wir noch Anhaftungen in unserem Herzen haben. Anhaftungen, die mit der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten zu tun haben. Ich zum Beispiel als junger Gottgeweihte musste aufpassen, wenn ich am Plattenläden vorbei ging. Ich hatte wirklich Angst, dass ich nicht die neuen Stones LPs hörte, dass die da nicht gerade gleich spielten Beggar's Banquet oder andere Klassiker der Rockgeschichte. Ich musste wirklich, noch schlimmer war meine Neigung zu Chopin. Da konnte man so richtig so mit dem Geist in andere Regionen gehen. Ich hatte wirklich Angst, dass ich in ein Chopin-Konzert reingeriet irgendwohin, weil ich dann plötzlich mich hinsetzte und einfach Chopin gehört hatte. Nicht? Oder noch schlimmer, kambodschanische Hofmusik war das war ganz kurz bevor ich jointe, meine größte Anhaftung. Das ist die subtilste Musik neben Ragas, die jedenfalls mir bekannt ist. So, ich musste wirklich kämpfen, weil ich noch diese Anhaftung eigentlich nicht ersetzt hatte durch spirituelle Kultur und so weiter und so fort, sondern da noch in dem Graubereich war. Manchmal sank ich zu der Zeit, weil mir die Devotees sagten, man kann alles, auch klassische Musik in Krishnas Dienst stellen, sank ich also mit bestimmten klassischen Melodien den Hare Krishna Maha Mantra, aber es brachte auch keinen Spaß, weil man brauchte ein Orchester dazu. Und so weiter. Also, versteht ihr, ich spreche jetzt von Hindernissen, die von der spirituell denkenden Umwelt kommen und b, das ist ja gerade, weswegen es uns noch erreichen kann, aus den eigenen unbewältigten Anhaftungen an eben diese Dinge, die noch im Herzen da sind. Oder ich betete zu Krishna in den ersten Tagen, Krishna, bitte schickt nicht Maike vorbei, meine ehemalige Freundin, von der ich wusste, schwierig zusammenzuleben, die ist einfach nicht so geeignet für die Verständnis des spirituellen Dinge. Aber trotzdem betete ich, dass sie nicht vorbeikam, weil uns ja menschliches verband, was wir gemeinsam erlebt hatten und dergleichen. So ist es also nur verständlich dafür, dass ich ein junger Transzendentalist oder eine junge Transzendentalistin schon gleich am Anfang hierüber bewusst werden muss. Wir können nur entweder der Kritik von außen oder den Anhaftungen von innen starkes entgegensetzen, wenn wir tiefe spirituelle Überzeugung haben. Und ich möchte euch von einer solchen Persönlichkeit und ihrer tiefen spirituellen Überzeugung heute erzählen. Das ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Es ist Yada Bharat. Ganz kurz, um jeden also einzuführen zu dem Teil, über den ich sprechen möchte. Yada Bharat war in einem seiner vorherigen Leben der bedeutende Kaiser Bharat Maharaj gewesen, der in verhältnismäßig jungen Jahren seinem Königreich entsagte, in den Wald zog, um dort in einer selbst erbauten Hütte an einem heiligen Schloss den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu praktizieren, losgelöst von der Gesellschaft. Yada Bharat hatte in dieser Zeit jedoch einen Fall, eine innere Schwäche, die ihn vom spirituellen Weg abbrachte, sodass er noch einmal geboren werden musste, in einer sehr ungünstigen Lebensform für spirituelles Leben. Nachdem dieses Leben dann auch zu Ende gelebt war, nahm er aufgrund seiner Verdienste im spirituellen Leben aufs neue Geburt und diesmal in der Familie eines Brahmanas. Er hatte jedoch in seinem vorangegangenen Leben gemerkt, wie schädlich materialistische Gemeinschaft sein kann, aufgrund der er ja zu Fall gekommen war. Und diese Lektion saß so tief in seinem Blut, wenn man so will, dass er in dem Leben als Yada Bharat alles tat, um nicht wieder materialistischer Gemeinschaft zum Opfer zu fallen, das heißt den Pfad des spirituellen Lebens zu opfern und zurückzugehen dorthin, wo er hergekommen war. Er stellte sich doof, zu Deutsch gesagt, sodass keiner mit ihm zu tun haben wollte. Seine Familie wusste nichts Besseres mit ihm anzustellen, als ihn als lebende Vogelscheuche auf ein Zelt zu tun, sodass er während des Tages durch seine Anwesenheit die Vögel, die die Saat gefährdeten, verscheuchte und in der Nacht die Wildeber. War also nicht eine anspruchsvolle Beschäftigung. Er war sehr stark gebaut und eines Tages sollte sich eine wendungsweisende Vorfall ereignen. Und zwar kam Maharaj Rahuganath vorbei, der auf einer Sänfte getragen wurde, von vier Sänftenträgern. Maharaj Rahuganath war ein Kaiser. Als er ungefähr auf der Höhe des Zeltes war, wo der Bharat, der Yada Bharat, saß, in seiner Tätigkeit, da wurde er von einem Skorpion gebissen. Gerade heute Morgen war ein Gast hier, der, also eine Mataji, die eine Reise durch die Wildnis von Amerika gemacht hatte und deren Bekanntes von einem Skorpion gebissen wurde. Und das war, ist sehr, sehr heavy. Die musste ausscheiden aus dieser Wanderung. So heavy war dieser Skorpionbiss. Glücklicherweise war ein Serum dabei und sie konnte dann notdürftig behandelt werden in der Wildnis. Aber das ist sehr. So, dieser Träger schied also aus. Er muss in ärztliche Versorgung gegeben worden und die restlichen Träger wollten also jemanden finden, der ihn ersetzt. Und als sie über das Zelt schauten, sahen sie den Bharata, Yada Bharata, der da saß und seinen eigenen Gedanken nachging. Und sie gingen zu ihm hin und sagten ganz unangemeldet: Komm, du bist der Träger für deinen Kaiser. Und so, Yada Bharata sah alles als eine Arrangierung des Höchsten an und wehrte sich nicht dagegen, sondern tat seinen Part und ging mit der Sänfte weiter, bis sie zu einer Ameisenkreuzung kam. Da gingen die Ameisen über den Weg. Und Yada Bharat nun, der die Ewigkeit der Seele verwirklicht hatte, praktisch erlebt hatte, er war ja durch mehrere Leben hindurch, erst Kaiser, dann hatte er eine tierische Geburt genommen und dann war als Yada Bharat geboren worden. Der konnte sich nicht vorstellen, auf irgendein Lebewesen zu treten und es zu töten, weil er mit einer gleichen Sicht die spirituelle Gleichheit aller Lebewesen sah. Und er sprang also, versuchte die Ameisen zu überspringen. Das schuf eine wahnsinnig unbequeme Situation für den Rahuganath, der da also stand und sagte, hey! Hey, was machst du denn da, Idiot? Ich komme hier zu Fall, also ihr könnt euch das vielleicht, seid ihr schon mal auf eine Sänfte gegangen? Es muss wahnsinnig unbequem sein, wenn da einer springt, nicht? Wenn alle springen, geht's vielleicht noch. Aber wenn einer, das ist leidvoll. So, schließlich wusste Rahuganath sich nicht eines Besseren zu behelfen, er sprang von der Sänfte runter und mit sarkastischen Worten griff er Yadavaran an. Hm? Bist wohl zu schwach, oder? Dabei war er so stark gebaut. Und er griff ihn also an, wie es nun mal passiert, wenn ein Mensch der spirituellen Werten nachgeht, von der Gesellschaft, die ihn nicht verstehen können, die sein Handeln nicht verstehen können, angegriffen werden. Also uns geht, ich möchte euch jetzt die Antwort von Maharaj Bharata vorlesen, aus dem Bhagavatam. Ihr werdet es ist sehr erhebend, das zu hören. Ein Schauer der Begeisterung wird so manchen das Rückgrat herunterlaufen. Ist allerdings sehr philosophisch, man muss sich konzentrieren. Yadavarat lächelte, als er die Beschimpfung hörte und sagte, du hast gesagt, ich sei nicht stark, deine Worte jedoch zeigen, dass du keinerlei Unterscheidungsvermögen besitzt. Du weißt nämlich nicht, was der Unterschied ist zwischen dem Körper und der Seele. Der Körper macht fett sein, oder dünn. Kein gelehrter Mensch würde jedoch so etwas über die spirituelle Seele sagen. Was die spirituelle Seele betrifft, bin ich weder fett noch mager. Was nun deine Illusion betrifft, in der du glaubst, du bist der König und ich bin dein Untertane. Und du meinst, du müsstest mir Befehle geben. Du bist in Illusion. Denn diese Positionen sind zeitweilig. Heute bist du der König und ich bin dein Diener. Aber morgen schon mögen diese Positionen gewechselt, also they may be changed. Sie mögen wechseln oder mögen sich ändern. Und du bist mein Diener und ich bin dein Meister. Mein lieber König, du hast gesagt zu mir, du Schurke, du trüber, verrückter Kerl, ich werde dich bestrafen und dann wirst du zu deinen Sinnen kommen. Aber lass mich dir sagen, obwohl ich lebe, als würde ich nicht in Kenntnis sein, habe ich doch Wissen über die ewige Seele. Was wirst du gewinnen, wenn du mich bestrafst? So fragt auch ein Mensch in spirituellen Leben, der manchmal von der Reaktion seiner Außenwelt vielleicht in eine Art betrübter Situation kommt. Warum sind meine Freunde jetzt nicht mehr so freundlich zu mir? Warum sagen meine Eltern, solange ich die Füße unter den Tisch strecke, muss ich was Anständiges essen? Und schieben mir das Kotelett rüber. Es mag manchmal wehtun, wenn wir sind ja Menschen, soziale Geschöpfe. Aber wir sollten verstehen, dass wir die ewige spirituelle Seele, Teile Krishnas sind. Wenn der Freund Krishnas oder der junge Gottgeweihte Schwierigkeiten hat, wird ihm diese Meditation helfen. Sind es Schwierigkeiten, die im Körper auftreten, Schwierigkeiten im Geiste, oder sind es Schwierigkeiten für die ewige spirituelle Seele? Wenn es Schwierigkeiten sind im Körper oder im Geiste, haben wir nichts damit zu tun. Können also beruhigt weitergehen. Nicht? Diese Meditation wird uns helfen und soll uns helfen. Wir müssen immer in dieser wandelnden Welt uns damit auseinandersetzen, dass unsere Umgebung einfach anders reagieren wird als wir. Und ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Ich möchte jetzt jedoch euch ein wenig aktivieren und uns ich möchte jetzt eine unreife Reaktion des jungen Gottgeweihten oder des jungen Freundes Krishnas geben auf diese Schwierigkeiten, die ihm von der Außenwelt gegeben werden, und dann eine Reife. Ich möchte jetzt ein paar Aussagen sagen, die ein unreifer Gottgeweihter sagt, der einfach angegriffen wird von der Außenwelt. Und ich möchte euch dann bitten, diese Aussagen, die ich sage, zu korrigieren. Was ist daran falsch, beziehungsweise vielleicht ist da ja was Richtiges dran. Es ist sehr oft so, das ist auch psychologisch zu erklären, dass jemand, der angegriffen wird von anderen, in den anderen versucht, einen Fehler zu finden. Ja? Ach, die schmutzigen Karnis, die essen ja alle Fleisch, die wissen ja überhaupt nichts und so weiter. Das wäre eine unreife Reaktion. Ich möchte aus diesen Gefühlen jetzt mal ein paar Sachen sagen. Jeder, der nicht ein Krishna-Geweihter ist, ist ein Dämon. Sag sie dazu. Adishesh Prabhu, unser Fernsehstar, war gerade in der Hans-Meiser-Show, und da waren, vielleicht hat sie ihn brillieren gesehen und gehört, und da sagte dann der Interviewer, wie sagte er genau, Adishesh? Das würden wir denken. 99% sind im Mond. Dieser Eindruck mag entstanden sein, weil junge Gottgeweihte manchmal zu ihren alten Freunden sagen, du bist ein Dämon. Also bevor jetzt, wir denken, dass wir, was haltet ihr von dieser Aussage? Bitte. Du bist die Frau von Raga Sindhu, glaube ich, nicht? Wie heißt du? Annegret, ja. Annegret, bitte.
Das würde, also wenn ich das so höre, auch bedeuten, dass er selber auch einer ist, weil er ist ja auch noch nicht immer.
Aha, gut gesagt. Ein Gottgeweihter wird sich niemals als ein Gottgeweihter ansehen. Selbst wenn er fortgeschritten ist, wird er immer in einer demütigen Haltung sein. Der Gottgeweihte wird sagen, die einzige Qualifikation, die ich habe, ist, dass ich ein Barmherzigkeitsfall bin. Ich habe eine Gelegenheit bekommen. Für den Gottgeweihten ist es sogar, nun, ich möchte diesen Punkt noch weiterführen. In der Bhagavad Gita beschreibt Krishna verschiedene Arten von Verehrern. Er sagt nicht, dass jeder, der nicht Krishna bewusst praktiziert, ein Dämon ist, sondern er spricht von denjenigen, die kosmische Form, diejenigen, die sich an der Natur erfreuen und die hier die kosmische Form des Herrn verehren. Er spricht sogar von denjenigen, die Devatas, also machtvolle Wesen, verehren, als solchen, die diese Verehrung ausführen. Er sagt nicht, sie sind Dämonen, sondern sie sagen, sie intendieren, sie beabsichtigen damit die Verehrung von mir allein. Wenn ein Gottgeweihter hört, da ist jemand, der das Brahman verehrt, das Unpersönliche, dann versteht er verehrt auch Krishna. Denn Krishna ist das Brahman, die Energie. Prabhupada sagte einmal, dass der größte Teil der Bevölkerung aus solchen besteht, die unschuldig sind. Das heißt, die kein spirituelles Wissen haben. Und er sagte, es ist sehr unglücklich, dass viele dieser Unschuldigen von Menschen mit dämonischen Absichten irregeführt werden. Beurteilt es selber. Es wird heute gesagt, man kann wehrlose kleine Embryos töten. Da wird nichts Schlechtes dran gefunden. Die können ja nicht mal, sagen wir mal, im einem fairen Kampf kann man das ja nicht mal austragen. Die sind ja schwach und wehrlos. Das ist doch sehr. Tiere wandern Aumas in Schlachtereien, die kleinen Brüder werden umgebracht, Kriege werden geführt. Ich habe jetzt gerade bei einem Besuch, ich habe vor einer Woche mal eine Sippschaft besucht, weil zwischen zahlreich, also sind so viele Kinder erschienen, die alle ihren Prediger-Onkel wiedersehen wollten. Mein großer Bruder hat gleich 3 und mein kleiner auch schon. Paul Sören heißt er übrigens. Und die waren also alle versammelt. Und da habe ich ein Buch gesehen über den Krieg im Iran. Und gesehen, wie die Amerikaner eigentlich vorgegeben haben, völlig gewaltlos zu kämpfen. Und nicht gewaltlos, also nur die Soldaten zu bekämpfen. Die haben aber ein Schlachten in der Zivilbevölkerung angerichtet, was so fatal ist, was so unausstehlich und gemein ist, dass es mich gegruselt hat. Die Welt, die haben aber so geschickt die Medien gesteuert und mit Infos gefüttert, auch von Seiten, auch Musulmanen haben diese Infos, also bezahlte Musulmanen haben die gegeben, dass die Welt kaum weiß, was es ist. Also es ist nicht irgend so ein Heidi-Dai-Buch, sondern das war wirklich eine ernstzunehmende geschichtliche Analyse von jemandem, der in der amerikanischen Armee selber mitgewirkt hat. Also ich möchte sagen, es gibt wirklich einige Dämonen nach der Ansicht des Krishna-Bewusstseins, die eine asurische, ungöttliche Mentalität haben. Und ihr könntet, wenn ihr in der Zeit, wenn euch diese Dinge, gesellschaftsbezogene Kritik im Krishna-Bewusstsein interessiert, möchte ich euch empfehlen, euch an Atmatattva Prabhu zu wenden, der hier Seminar. Hast du eigentlich deine Bierserie dabei? Vielleicht kann Atmatattva Prabhu auch in einem kleineren Kreis, vielleicht, das müssen wir noch mit Adi Shesh besprechen, und mit Archana Mataji, hat eine Bierserie, wo wirklich daraus hervorgeht, dass einiges, das so heftige, dämonische Propaganda oder materialistische Propaganda geht. Nicht? Aber der größte Teil der Bevölkerung ist nach der Krishna-bewussten Sicht unschuldig, auch wenn sie verleitet sind und Dinge tun, die vielleicht sehr schlechte karmische Reaktionen mit sich bringen. So sehen wir doch, dass auch die Nicht-Gottgeweihten als solche an, die unschuldig sind. Prabhupada sagte ferner in einem Brief, den ich jetzt leider nicht wörtlich zitieren kann, dass es auf der ganzen Welt Devotis gibt, im ganzen Universum. Und es sei unsere Aufgabe, sie zu finden. Und wir haben das gemacht, wir machen diese Erfahrung immer wieder, auch wenn wir in Länder kommen wie Kroatien oder, das ist nicht so fern, Russland, und einfach Kirtan machen, manifestieren sich aus dem Nichts heraus Devotis. Auf der Farm gibt es sogar einen Devoti, der ein ehemaliger Boxer war und Leute K.O. geprügelt hat, also im Ring. Nicht? Also überall sind Devotis, auch in den unglaublichsten Erscheinungsformen sozusagen. Und wenn sie erweckt werden, kommen sie. Gut. Der nächste Punkt. Eine Reaktion von einem unreifen Gottgeweihten. Es ist in Ordnung, die nicht Gottgeweihten Befriedigung. Und ich benutze es, um Krishna. Was sagt ihr nun? Lächeln. Ihr lächelt nur. Es sagen manchmal sagen das junge Devotis, wir, alles gehört Krishna, alles ist Krishnas Eigentum, alles sollte in seinem Dienst beschäftigt werden. Und so weiter und so fort. Findet ihr das richtig? Nee, jetzt. Was seid ihr denn für welche? Wo bin ich hier gelandet? In welcher unfeinen Gesellschaft? Also, da. Andreas. Ja, mich betrügen. Ja, aber wenn du unter Betrügern lebst, also ich wechsle mal jetzt die Rollen, ich bin nicht mehr Sachinanda Swami für einen Augenblick. Wenn du unter Betrügern lebst, dann wärst du doch betrogen, wenn du wahrhaftig bist. Mhm. Yes. Sehr wichtiger Punkt, den Andreas macht. Hat gleich mit einem trefflicheren Schlag den Nagel auf den Kopf getroffen. Es reicht nicht aus, eine erhabene Philosophie zu predigen. Wenn wir nicht selber die Prinzipien, die für eine gesellschaftsfähige Gesellschaft sind, leben, werden wir niemals überzeugen können. Außerdem wird es für uns selber sehr schlecht sein. Wenn wir Betrügereien machen, wird unser Charakter davon behaftet. Also allein, dass die Gesellschaft dass es da viel Betrügerei gibt, rechtfertigt nicht ein unmoralisches Verhalten. Wir müssen das Beispiel setzen und wir müssen sorgen, dass wir nicht durch Dinge, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit getan werden, durch solch ein Verhalten beunruhigt werden. So, ich hätte hier natürlich noch viele, viele Sachen, aber ich merke schon wieder, dass ich in so ein begrenzliches Zeit reinkomme. Ich möchte nämlich unbedingt schon diese Sache zu Ende bringen. Jetzt, ich werde einfach alles ziemlich überspringen und einfach zu meinem letzten Punkt kommen. Wir müssen jedoch so eine reife Sicht, ich will jetzt nicht mehr mit unreifer Sicht kommen, wir könnten da lange diskutieren, bedeutet, dass wir einfach erstmal aufgrund unserer tiefen Überzeugung sehen, dass wir nicht allein befreit werden wollen im Krishna-Bewusstsein, nicht allein den Nutzen haben wollen, sondern anderen etwas vermitteln wollen. Wenn wir in der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten sind, die auch komisch oder unwissend vielleicht oder unkenntnisvoll reagieren, sollten wir trotzdem daran denken, ihnen zu helfen. Wie Charlie Chaplin, also wie in diesem Beispiel, was Prabhupada gab, der ging nochmal in den Tanzball zurück, enthusiastisch, aufgrund seiner Überzeugung. Prahlad Maharaj sagte, ich möchte nicht allein befreit werden vom materiellen Dasein und all diese anderen Menschen zurücklassen. Ich weiß, dass sie ohne Krishna-Bewusstsein, ohne Zuflucht zu suchen, bei Krishnas Lotusfüßen nicht glücklich sein können. Deswegen habe ich den Wunsch, auch sie zurückzubringen zu der Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Ein Transzendentalist in der materiellen Welt muss es lernen, auf spirituelle Art und Weise zu sehen. Er darf die Welt nicht hassen und sich so mit der Welt verstricken. Nein, er sollte alle Lebewesen sehen als spirituelle Seelen, die eins sind in der Eigenschaft mit dem Herrn und wird so zu dem wahren Kenner aller Dinge. So wie wir die spirituelle Sicht haben, uns als spirituelle Seelen sehen und andere auch, gibt es keine Furcht mehr für uns und keine Illusion. Das ist die reife spirituelle Sicht, die wir den Schwierigkeiten, die entweder durch Anhaftungen, die wir selber im Innenleben haben, entgegensetzen können und denen wir auch den Äußerungen oder den manchmal etwas schroffen Reaktionen der Nicht-Gottgeweihten gegenübersetzen können. Wir müssen aber immer verstehen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Ein Gottgeweihter soll, oder ein Transzendentalist, ein Freund Krishna, soll fröhlich zu seiner Andersartigkeit stehen. Es ist kein Fehler, anders zu sein. Und Veränderungen kommen immer von Menschen, die außerhalb eines Systems leben, falls wir hier ein paar gesellschaftskritische Menschen haben. Nicht? Es kommt niemals von Leuten, die innerhalb eines Systems stehen. Es kann nicht kommen von denen. Die sind gefangen, gebunden. Zum Schluss möchte ich euch eine kleine gute Nachtgeschichte erzählen, die diesen Punkt noch sehr, sehr nice macht. Wir müssen nämlich, wenn wir als Transzendentalisten, als junge Transzendentalisten leben, auch ein bisschen vorsichtig sein vor der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. Sonst findet eine gewisse Art der Osmose statt. Kennt ihr dieses Wort aus dem Biounterricht? Wenn eine salzhaltige Lösung um eine Zelle ist, die nicht salzhaltig ist, dringt das Salz in die Zelle hinein. Das nennt man Osmose, also ein Stoffaustausch. So kann es auch sein, wenn man nicht vorsichtig ist und in der Gemeinschaft von Nicht-Transzendentalisten lebt, dass man Dinge absorbiert, ohne dass man es merkt, in einem osmotischen Vorgang. So, und das beste Beispiel hierfür ist Narada Muni. Narada Muni kam einst zu einer Stadt, in der ein rauschendes Festival stattfand. Und er dachte sich, gut, hier sind viele Menschen, zu denen kann man predigen, Krishna bewusst sein. Und er ging zum Königshof. Der König, mit zwei Mal geschehen, das ist die Geschichte, die du noch lange erzählen wirst. Der ist was zu hören. Was? Er ging also zum Königshof und der König sagte, wie schön dich zu sehen, Narada Muni. Und daraufhin fragte Narada Muni, was ist denn das festliche Ereignis, das jeder hier so feiert? Und wusstest du noch nicht, sagte sie, ja, der König, meine Tochter heiratet morgen. Und alle Prinzen der Umgebung sind gekommen zur Svayamvara. Ihr seid wahrscheinlich nur von westlichen Hochzeitszeremonien gewöhnt. Svayamvara bedeutet, dass sich Prinzen, die wahrscheinliche Ehegemahle sind, versammeln und dann geht also die Prinzessin durch die Reihen der erstklassigen Männer, alles Noble, also der Aristokratie, und hängt ihnen eine Girlande um, dem Mann dieser Welt. Und dieser Mann sagte, ja, ich bin ab jetzt ein, also sind ja alle gekommen in der stillen Hoffnung, dass das geschieht. Und dann findet die Hochzeit statt. So sagte der König, mein lieber Narada Muni, es wäre schön, wenn du, obwohl du ein Asket bist und nichts mit Hochzeitsfragen zu tun hast, wenn du auch gegenwärtig bist, dass du meine Tochter segnest durch deine heilige Gemeinschaft. Da sagte Narada Muni, zum Predigen mache ich alles. In dem Augenblick wurde dann die Prinzessin gesucht, also geholt, weil sie auch davon gehört hatte, dass Narada Muni gegenwärtig war. Und als er sie sah, alle Reize weiblicher Schönheit waren in ihr vertreten. Bemerkt ihr eine Seite in sich, die dachte schon längst zurückgelegt zu haben, nämlich Anhaftung. Und er dachte, diese Frau ist geeignet, meine Frau zu werden. So beschloss er also, nicht als Prediger zu dem Hochzeitsfest zu kommen, sondern als Bräutigam, als Freier. Freier sagt man. Aber damit alles gut gehen würde, ja, der schrie, guckt entsetzt. Hat einen guten Ausgang, sowas kann ich nicht. Keine Panik. Zu Lord Ramachandra und sagte, Ramachandra, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, du kannst alles machen. Bitte gebe mir dein Lieblingsgesicht. Ich brauche es morgen, muss Eindruck machen. Und Ramachandra sagte, natürlich Narada Muni, no problem. Und so ging es dann Narada Muni völlig seiner Sache sicher in die Gemeinschaft von den Freiern. Die saßen am Morgen alle da, ein Prinz noch schöner angekleidet als der andere. Und schauten mit einem anziehenden Lächeln auf die Prinzessin, während sie vorbeischritt. Nun, Narada Muni setzte sich also zwischen zwei Prinzen, die sofort so anfingen zu lachen. Warum lachen die denn so? Also, das ist doch ganz menschlich, dass man sich hier hinsetzt. Auch. Ne, Jürgen? Das ist ganz klar. Dann kam die Prinzessin vorbei und sie würdigte ihn keines Blickes. Glaubte einfach, ganz nicht vorbei. Und ging dann ganz, am Ende saß dann einer, das heißt, dass dieses Vishnu in Person war, der eine solche Form sich so gezeigt hatte, die gelernt hätte. Und Narada Muni fragte jetzt also die Prinzen total enttäuscht. Wieso hat die denn so unverschämt gelacht? Und das möchte ich jetzt wissen. Ja, schau dich doch nur mal die Spiegel an, sagten die. Schau dich doch mal die Spiegel. Er ging zum Spiegel und sah, dass er das Antlitz eines Affen hatte. Ja, weil Hanuman, das ist der Devoti Ramas in Affengestalt, Ramachandras Lieblingsgesicht ist. Er sieht Hanuman am liebsten. Und er hatte ihm somit das Gesicht eines Rhesusaffen verpasst. Das kann man nicht so sagen. Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ist. Er sah jedenfalls nicht anziehend aus wie Hanuman. Hanuman sieht sehr anziehend aus. Ist ein reiner Gottgeweihter des Herrn. Und so war dann Narada Muni durch den Herrn beschützt worden. So, das ist, was passieren kann in der Gemeinschaft von Nicht-Devotis. Oder in der Gemeinschaft von unserem eigenen Geist, der auch noch nicht immer so ein ganz überzeugter Devotee ist. Man kann wieder Anhaftung entwickeln, wie es diese Geschichte lehrt, die nicht förderlich sind für unseren spirituellen Weg. Deswegen werden wir jetzt in dem nächsten Seminar, also in der nächsten Lecture, sprechen über philosophische Zweifel. Müssen wir ja mal drüber sprechen. Philosophische Zweifel. Und dann habe ich noch ein anderes Thema vorbereitet. Ich werde sprechen über den Geist als eine mögliche Hürde, als ein Freund oder als ein Feind im spirituellen Leben. Und schließlich am Ende hoffe ich, eine Vorlesung zu geben über den Begriff der spirituelle Krieger. Das wird ein sehr interessantes Thema werden. Ich möchte jetzt aber hiermit enden. Wir sind ein bisschen spät, aber wir können vielleicht noch zwei kurze oder drei kurze Fragen nehmen. Heute ist noch vielen Dank für euer Zuhören. Ich habe das erste Mal jetzt über dieses Thema gesprochen und hoffe, es hat euch etwas geben können. Wie fandet ihr die Geschichte?
Moin.
Gut, ne? Fandest du dich das? Also gerade hat die auch gefahren. Muss die ausschalten. Kannst du dir noch um die Geschichte? Schreibt immer Geschichten auf. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Oder war es einfach im Grunde genommen? Ja, wie heißt du nochmal? Heike, glaube ich, nicht? Heidrun. Ja.
Ich wollte mal eine Frage, wie kann sich ein
Devotee?
Ja. Verhalten, wenn ich ein fortgeschrittener Devotee praktisch im Rat darf, nicht ehrlich zu sein, im alltäglichen Leben, kann man das denen sagen, ohne dass er das jetzt, ohne dass man eine Vergeben begeht gegen den Geweihten oder dass er dann halt ölfarbe ist, wie kann man das denen sagen, dass das eben nicht so gut ist, nachdem du das jetzt so gesagt hast, und so, bin ich natürlich auch ein bisschen, weil ich das eben mal anders schon gehört hatte.
Well, ich würde mit dem Devotee besprechen, was hier genau die Situation ist. Es gibt im Mahabharata eine interessante Begebenheit, wo sich mit dieser Thematik befasst wird. Nämlich sollte man den Begriff der Wahrhaftigkeit, also es wird sich mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit sich auseinandergesetzt. Es gibt da eine Episode, wo Duryodhana und die feindlichen Kauravas mit großer Vehemenz die Armee der Pandavas dezimierten. Es war nur möglich, den Verlust ums Leben zu entgehen, wenn der Duryodhana, dieser Gewalt, dieser gewaltige Krieger, das ist eine Geschichte, die alle schon kennen und die Hälfte meiner Zuhörer werden gelangweilt aussteigen. Ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen, wo das eigentlich noch klarer zum Vorschein kommt. Diese Geschichte habe ich gerade diskutiert in Allgäu. Das ist gerade mal ganz kurz hier in verborgene Speicher der Erinnerung bringen. Richtig. Eines Tages wurde auf dem Schlacht von Kurukshetra wurde Yudhishthira schlimm verwundet von Karna. Yudhishthira ist einer der fünf Pandava-Brüder. Arjuna ist auch einer, nicht der Bruder von Arjuna. Und Arjuna hörte, dass Yudhishthira im Wundfieber da lag und halluzinierte. Und um sich zu vergewissern, ob Yudhishthira auch im besten Händen und in geeigneter medizinischer Versorgung war, verließ er das Schlachtfeld und trat vor Yudhishthira. Yudhishthira sagte in dem Augenblick zu ihm: O Bruder, so im Wundfieber, dass du das Schlachtfeld verlassen hast, zeigt mir, dass du wahrscheinlich unseren Erzfeind Karna geschlagen hast. War der ihn auch so verwundet hatte. Das war dieser machtvollste Krieger, der auf der Seite dieser Feinde der Pandavas kämpfte. Denn du wirst ja niemals das Schlachtfeld verlassen, ohne deine Feinde besiegt zu haben. Das ist ja dein Spur. Nein, sagte Arjuna, ich habe nicht Karna besiegt. Ich bin gekommen, um zu sehen, wie es dir geht, Bruder. Was, sagte der Yudhishthira im Wundfieber. Du kämpfst ja gar nicht richtig. Du bist ja nur der Schatten eines Kriegers. Du solltest lieber deinen Bogen Gandiva, dein Bruder, Bhima sehen. So Arjuna als ein Kshatriya hatte den Schwur abgelegt, dass jeder, der ihm sagt, er soll seinen Bogen beiseite legen, den würde er töten. Das war so ein Schwur. Ja, also frag mich nicht, warum. Krieger-Ethos, nicht? Und jetzt hieß es, dass er dann, jetzt war das sein Bruder. Seine Wahrhaftigkeit, seinem Schwur gegenüber, war auf die Probe gestellt. Arjuna brach in dem innerlichen Konflikt zusammen. Er weinte und er rang, aber seht mal, das ist eine Ethik, die wir nicht im Westen haben. Die vedischen Menschen wissen, dass es wichtig ist, an ihren Prinzipien festzuhalten, selbst wenn es unangenehm für sie ist. Denn sie wollen eben keine Einbußen in ihrer Pflichtausübung und ihrem Festhalten an Dharma haben. Und so kam Arjuna nach innerem Ringen zu dem Schlussfolgerung, er müsse seinen Bruder töten. Dem Augenblick kam Krishna und sagte, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und er erzählte ihm eine Geschichte von einem Muni, der den Schwur auferlegt hatte, immer die Wahrheit zu sagen. Dieser Muni sagte, wurde eines Tages da liefen drei, Muni heißt weiter, drei Leute liefen zu ihm hin und sagten, schnell, waren völlig außer Atem, schnell, können wir bei dir mal kurz Unterschlupf finden? Und wenn jetzt Leute kommen, die nach uns fragen, dann sag bloß nicht, dass wir bei dir Unterschlupf gefunden haben. Also der Muni, da ist meine Hütte. Im nächsten Augenblick kamen so vier Soldaten an. Hast du die Mörder gesehen? Fragten sie den Muni. Da müssen hier so drei Leute sein. Die sind umgekommen. Die haben einen fürchterlichen Raubmord verursacht. Ja. Nein, sagte der. Moni, ich habe hier niemanden vorbeikommen sehen. Du wirst verstehen, dass wir jetzt noch kurz mal in deinem Haus nachgucken müssen. Es ist nicht, dass wir dir nicht glauben, aber... Und so liegen die in das Haus rein und fanden natürlich die drei Mörder. So hat der Moni jetzt richtig gehandelt. Das ist Krishnas Frage zu Arjuna. Er war ja wahrhaftig. Aber hier ging es ja um die Mörder. Wir müssen übrigens fragen, wie sie noch, wie die Bundeswehr wie den Kriegsdienst verweigern stellt. Würden sie auch gewaltlos bleiben, wie Pazifist, wenn ihre Schwester umgebracht wird vor ihren Augen? So solche Fragen stellt man da. So, hier ist aber wieder was anderes. So, Krishna fragte diese Frage. Und es gab denn die Antwort nach Arjuna, das war ja seine Frage, festhalten an Wahrhaftigkeit oder so. Krishnas Antwort war nein. In diesem Fall hätte er sagen müssen, wir sind Mörder. Und dann sagte Krishna zu Arjuna folgendes. Und dann fing Arjuna an, plötzlich ausfällig zu werden. Yudhishthira, du Schwächling, aufgrund deiner fürchterlichen Anhaftung ans Glücksspiel sind wir überhaupt in diese Situation gekommen, dass wir an einem Krieg teilnehmen mussten. Beschimpfte Yudhishthira. Und dann warf er sich mit Ehrerbietung zu Boden nieder und sagte, sorry, mein lieber Bruder, ich wollte das nicht sagen. Aber ich musste dir irgendwie dich töten, ohne dich zu töten. Und wenn man einen Kshatriya beleidigt mit Worten, ist das so, als tötet man, ohne jemanden zu töten. So, das habe ich wahrscheinlich mitgeteilt in diesem Weg. Nicht? So, worum es in dieser Geschichte geht, ist um eine Relativierung oder eine Betrachtung des Wahrheitsbegriffes. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich bin mir sogar sicher, dass der fortgeschrittene Devoti, der dir etwas gesagt hat, dass du vielleicht sagen sollst, das Brot ist das beste Brot aus spirituellem Anbau, und du weißt, es ist Getreide, was vielleicht gerade vom Bio-Brot kommt, der wird dir sagen, du kannst das sagen, weil das ist zu Krishna geweiht und somit total transzendentales Brot. Nicht? Also da muss da mal, ich weiß nicht, ob das beste Beispiel ist, du musst dann mit dem Devotee darüber sprechen und er wird dir bestimmt das erklären können. Denk an die Geschichte. Gut. Warst du das? Da war du dich gar nicht mehr zu Wort meldest. Ja, Diana, wie? Ja. Sehe ich das richtig, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, in ein Standardbild einzusteigen?
Ja.
Das ist, glaube ich, worum es geht. Und du weißt nicht, ob es jetzt Maya ist, dass du das nicht kannst, oder ob es nur deine Individualität, dein Anderssein ist. So, gut. Nicht immer einfach, seine eigentliche Identität zu kennen. Es wird einfacher, wenn man geläutert ist. Von Lust, von Neid, von Gier, von Zorn und solchen Sachen. Wir sind sehr oft fremdbestimmt. Aber manchmal sagen die Leute, die Bedingten sehen, ach, ihr seid alle gleich gekleidet, ihr folgt ja nur dem Guru. Deswegen habt ihr gar keine unterschiedlichen Modestil, nicht? Keine unterschiedlichen Modestil. Aber wir sagen, das ist jetzt nicht der Punkt. Man kann auch, den Dodi so tragen, kriegst du immer noch deinen Dodi so schön, Sibanga kann das morgen mal vorzeigen, wie man einen Dodi schön tragen kann. Das ist nicht der Punkt. Die Materialisten sind fremdbestimmt durch Einflüsse wie Lust, Gier, Neid, die von außen in den Geist kommen. Also manchmal ist es für einen Gottgeweiht nicht so schwierig, seine Identität zu wissen. Und man muss vielleicht einfach geläutert werden. Aber niemand sollte einfach ein Bild erfüllen. Wir haben bestimmte regulierende Prinzipien, die wir einhalten. Und wir haben bestimmte Dinge, die man tut als Devotees. Aber darüber hinaus hat jeder das Recht, seine Eigenständigkeit, selbst wenn sie noch ein bisschen, wenn er sie erst noch findet, seine eigentliche Individualität zu leben. Deswegen heißt es, wird man entsprechend seiner Neigungen und Fähigkeiten bekommt man einen Service. Nicht? Es gibt natürlich auch manchmal Dienste, die wir austun, um eben geläutert zu werden. Wie Sanktan zum Beispiel, solche Services. Nicht auf den Weg, aber im Großen und Ganzen ist es das Ziel von der Beschäftigung im spirituellen Leben, dass man entsprechend seiner Neigungen und Fähigkeiten beschäftigt wird. Gut. Ja, habe ich das beantwortet? Ich könnte jetzt natürlich noch eine persönlichere Antwort zu dir geben, aber ich würde vorziehen, das nicht in einem so öffentlichen Kreis zu machen. Ich kann in einem öffentlichen Kreis nur generell sprechen. Also ich möchte mich nochmal bedanken. Ich bin jetzt ein bisschen zu spät gekommen. Ich werde nicht immer so spät reden. Ich bin halt jetzt zum ersten Mal wieder in der deutschen Sprache. Wir haben jetzt seit langer Zeit wieder nur Englisch gesprochen und sind nächstes Mal wird es besser werden. Keine Angst, also nicht, dass ihr Angst habt, zu Vorlesung zu kommen. Ja, ich kann das einhalten. Alles Gute für euch und ich habe schon mit manchen Devotees gesprochen. Wir haben ein sehr schönes Seminar. Ich bin diesmal ideal auch von der Teilnahmezahl. Nicht Arjunas, nicht so voll. Also man kann sich irgendwie, man hat Platz und Raum und Zeit. Nimmt diese Zeit, nutzt sie gut aus, jede Minute. Wozu auch gehört, genügend zu schlafen. Und nimmt es einfach als eine Möglichkeit, euer Krishna-Bewusstsein zu intensivieren und dann werden es unvergessliche Tage hier in Weimar sein. Also, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gaurita ki jai, Srila Gaurita ki jai, Srila Gaurita ki jai, Srila Gaurita ki jai,